Also vorgesehen habe ich vier Schritte, wobei ich die beiden ersten doch also auch mit Blick auf die Zeit eben sehr kurz halten werde und die beiden dritten und den vierten Schritt, wo es geht, wie sieht eigentlich heute die Landschaft der Kirche, wie sieht heute das Kirchenvolk aus und welche Konsequenzen mögen sich daraus ergeben, das wären dann der dritte und der vierte Schritt, damit möchte ich doch dann also auch meinen Schwerpunkt setzen. Im ersten Punkt nur eine ganz kurze Überblick. Ich habe mal so zusammengestellt, wie das mit den Kirchenreformbewegungen spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil gelaufen ist in Deutschland. Und man stößt da eben doch auf eine beachtliche Reihe von Bewegungen, die insbesondere angelaufen sind in der Restaurationsphase. Man konnte ja merken, 69, 70 begann sich so die Freude über das Konzil und der Enthusiasmus, der damit verbunden war, wurde gedämpft und ja, Leute fingen auch an zu resignieren. Es gab 1972 zum Beispiel dafür eine typische Erklärung von den Konziliumstheologen, wieder die Resignation in der Kirche. Das drückt aus, was damals so das Klima war. Und das wurde dann eben auch immer wieder nochmal deutlich durch ein paar Ereignisse. Ich möchte nur ein paar in Erinnerung rufen. Das war dann eben 1971 die Einstellung der Wochenzeitung Publik, woraus dann eben die Leserinitiative Publik Forum als eine der Gründungsgruppen von der Kirchenvolksbewegung eben geworden ist. Dann ganz wichtig auch die 68er Jahre. Ich war damals Studierender und habe eben die ganze eben Unruhen, wie man das heute nennt, an der Universität mitbekommen. Insbesondere auch in den Studentengemeinden war einiges los. Und das hat ja dazu geführt, dass dann die Deutsche Bischofskonferenz sich heftig eingeschaltet hat und dann eben die Vereinigung der katholischen Studentengemeinden verboten hat. Da war ich aktiv mit dabei von der Münsteraner Studentengemeinde aus. 68 ist das Jahr von Humane Vitae. 68 ist das Jahr von der Essener Katholikentag, kritischer Katholizismus und was da alles gelaufen ist. Auch da kann ich mich gut dran erinnern. Manche Reforminitiativen sind eingegangen. Kritischer Katholizismus hat sich dann schon bald aufgelöst. Immer auch vor dem Hintergrund, gibt es nichts Wichtigeres, als sich in der Kirche zu engagieren. Schließlich hat sich dann eben auch die Vereinigung der Priestergruppen und Solidargruppen aufgelöst aus Altersgründen. Aber es haben sich auch immer wieder neue Gruppierungen gebildet, beispielsweise Maria 2.0 und so weiter. Norbert Greinacher hat mal für die Festschrift von Hans Küng einen Beitrag verfasst mit dem Titel Cui Bono, wem nützt das Ganze? Und hat sich da eben bezogen auf über 30 Erklärungen, die von theologischer Seite zur Kirchenreform angemahnt worden sind. Und Greinacher fragt also am Schluss dieses Beitrages etwas resignativ, und was ist daraus geworden? Hat sich dieser Einsatz gelohnt? Das vielleicht nur mal als Hintergrund eben für das, was mit Kirchenreformbewegungen läuft. Aber Gott sei Dank bleiben Leute dabei und engagieren sich weiter. Ja, vor diesem Hintergrund ist dann eben auch die Kirchenvolksbewegung mit dem zunächst einmal mit dem Kirchenvolksbegehren zu sehen. Christian Weißner hat schon das Wichtigste dazu gesagt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir diese 1845 Bögen ausgezählt haben. Das war also schon eine sehr aufwendige Geschichte. Und ja, dann hat sich eben die Kirchenvolksbewegung etablieren können und ist sehr aktiv bis heute geblieben. Daraus hat sich eben auch nochmal Wir sind Kirche international gebildet, was wir ja gerade auch gehört haben. Wenn ich Bilanz ziehen sollte, ich gehe nicht auf die Geschichte im Einzelnen ein, die ist ja gut dokumentiert, man kann da im Internet alle möglichen Informationen finden. Sie finden auch hier eben Informationen, wenn man da an dem Tisch lang geht, dann ist man ja erstaunt eben über das, was in den 30 Jahren alles zustande gebracht worden ist, auch sichtbar noch hier auf den Tischen liegen kann an Schriften und so weiter und so fort. Und darüber hinaus muss man einfach sagen, es ist ja nicht nur jetzt sozusagen bei der Protestnote der Kirchenvolksbewegung geblieben, sondern es hat sich eben auch eine gewisse Art von Spiritualität entwickelt, wie eben die Brunnengespräche oder andere Andachtsformen des Vertretenseins auf den Katholikentagen und so weiter und so fort. Also eine beachtliche Sache, die durch die Kirchenvolksbewegung initiiert worden ist. Und wir haben ja auch, das hat Christian Weißner ja eben schon angedeutet, es nicht mehr mit dem Winter in der Kirche zu tun, wie unter den Pontifikaten eben der Päpste Johannes Paul und Benedikt, sondern durch Franziskus und jetzt auch durch Leo scheint es doch erheblich anders geworden zu sein. Fragt man mal, wie sieht es denn mit den 5 Forderungen der Kirchenvolksbewegung aus? Christian hat meines Erachtens schon die wichtigsten Stichworte dazu gesagt. Aufbau einer geschwisterlichen Kirche. Ja, wie weit sind wir mit der geschwisterlichen Kirche? Kann nur sagen, die Kirche hat ja einen extremen Vertrauensverlust in Deutschland. Statistisch, man braucht nur die Umfragen sich anzugucken. Das aufzuarbeiten ist ungeheuer schwierig und es zeichnet sich auch nicht ab, dass sich das in Kürze ändern wird. Geschwisterlichkeit, wird das eine synodale Kirche sein? Wie verhält sich aber das Synodalprinzip zum Hierarchieprinzip? Ich habe damals, das war in den Ende der 60er Jahre, die Demokratisierungsdiskussion in der katholischen Kirche sehr intensiv erfolgt. Ich erinnere nur, dass der Bensberger Kreis da damals ein sehr spannendes Memorandum auch zur Demokratisierung der Kirche eben veröffentlicht hat. Ist im Sande verlaufen, muss ich einfach nüchtern feststellen. Ich weiß nicht, wie das mit der Synodalitätsdiskussion sein wird. Momentan bin ich noch halb optimistisch. Aber ich kann meine Skepsis nicht verbergen. Vor allem, weil eben doch das Hierarchieprinzip da steht. Und wie lässt sich das vereinbaren, ist meine Frage. Gleichberechtigung der Frau ist schon alles gesagt worden. Ich kann nur sagen, wenn sich hier nichts tut, dann wird es den gewaltigen Einbruch der Kirche bei uns geben. Also das wird für die hiesige Kirche, das muss ja nicht überall auf der Welt so sein, aber für die hiesige Kirche wird das der Einbruch sein. Und das merkt man ja auch schon. Dann Wahl zwischen zölibatärer und nicht zölibatärer Lebensform. Offene Diskussion. Ich meine aber, darüber hinaus geht es nicht nur um diese Art von Lebensform, sondern wir brauchen dringend eine ganze Neubestimmung des Wesens und der Funktion von kirchlichen Ämtern oder besser gesprochen von kirchlichen Diensten. Und die muss eben auch intensiv angesetzt und geführt werden. Und natürlich gehören Frauen ohne weiteres dann dazu. Positive Bewertung der Sexualität, auch hier nur ein ganz kurzer Blick etwa auf den synodalen Weg. Da scheint mir etwas Typisches vorgefallen zu sein, als es um die Abstimmung der Vorlage Leben in gelingenden Beziehungen, Grundlinien einer erneuten Sexualethik gegangen ist. Sie hat ja nicht das Quorum der Bischöfe erreicht und ist damit durchgefallen. Auch da merkt man einfach, welche Vorbehalte und welche Ängste möglicherweise da in der Kirche noch sind. Obwohl man ja sagen muss, wer von uns kümmert sich dann überhaupt noch darum? Aber dringend notwendig ist natürlich eine Revision der Geburtenregelungskontrolle und eben auch des Umgangs mit anders sexuell Orientierten. Das ist fällig. Und schließlich noch eben Frohbotschaft statt Drohbotschaft. Auch hier hat sich Gott sei Dank durch die neuen Pontifikate einiges getan. Aber auch hier bedarf es eben noch vor allen Dingen einer Sprache, die eben die Leute wirklich anspricht und erreicht. Ich glaube, wir sind noch ziemlich weit weg von unserer Verkündigungssprache mit Blick eben auf die profane, auf die säkulare Öffentlichkeit. Wer versteht denn das, was in der Kirche vor sich geht? Ich denke hier insbesondere auch an die junge Generation, die ja ganz weit weg davon ist und überhaupt nicht mehr versteht, was uns Ältere bewegt. Das merken wir auch als Eltern oder als Großeltern ganz intensiv, wie eben hier totale Einbrüche zu registrieren sind. Vielleicht aber noch ein kurzes Stichwort zur Frohbotschaft. Auch die Erinnerung daran, laut der Antrittspredigt Jesu in Nazareth, gilt ja die Frohbotschaft, die ersten Adressaten sind die Armen. Und ich glaube, das haben wir noch einiges davon zu lernen. Insbesondere auch, wenn man eben auch hier jetzt die neueren päpstlichen Dokumente liest. Die nehmen das ganz ernst. Auch der jetzige Papst mit Dilexite. In den Armen begegnet uns Jesus Christus. Ein Spitzensaft in diesem Text. Und die Armen evangelisieren uns. Gut, aber nicht erwähnt habe ich bisher eben das Engagement der Kirchenvolksbewegung eben in dem Parteiergreifen für die Opfer des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Aber das hat Christian ja eben auch schon erwähnt und gesagt. Das ist ganz wichtig und da ist es gut, dass also sich die Wir sind Kirche schon sehr früh etwa mit einem Nottelefon eingeschaltet hat. Ja, wenn man an 30 Jahre denkt, muss man auch daran denken, was ist auf der Strecke geblieben. Und natürlich war es schön, dass Christian daran erinnert hat, an die Verstorbenen, der wir auch anlässlich eines solchen Jubiläums zu erinnern haben. Dann aber auch, welche Kräfte sind und welches Engagement ist in diese Bewegung hineingesteckt worden. Wenn ich etwa daran denke, was ich nur von außen beobachte, wie sich das Bundesteam engagiert in dieser Sache und so weiter. Dann frage ich mich schon, woher nehmen die Leute einfach diese Kräfte und diese Zuversicht? Denn man kann ja sich nur engagieren in der Hoffnung, dass daraus etwas wird. Boah, kann ich nur sagen. In dieser Intensität könnte ich es nicht. Aber auch daran erinnern, es sind ja auch welche auf der Strecke geblieben in der Weise, dass sie gesagt haben, ich habe die Nase voll. Dass sie gesagt haben, was nützt es, das, was ich da reingesteckt habe? Es wird ja nichts. Und für sich klargemacht haben, sie ziehen sich ja nicht zurück, sondern sie engagieren sich in anderen Feldern. Andere Felder, von denen man ja auch vielleicht sagen muss, vielleicht gibt es in der Tat viel wichtigere Felder, als sich für Kirchenreform zu engagieren, wenn man auf den Zustand der Welt guckt. Ja, vielleicht das so einfach mal als kleine Bilanz von meiner Seite. In dem Text, der da ausliegt, finden Sie das noch ausführlicher dann abgehandelt. Ich möchte jetzt auf den dritten Punkt eingehen, nämlich die Veränderung in der katholisch-kirchlichen Landschaft in Deutschland und deutlich machen, dass sich hier doch also erhebliche Veränderungen eben zugetragen haben. Wenn man allein eben die neueren Statistiken nimmt, muss man einfach mal, ich beschränke mich auf ganz wenige Zahlen. Aber 1995 hatte die katholische Kirche in der Bundesrepublik Deutschland noch 27.715.000 Mitglieder. Das waren 33,9% der Bevölkerung. 2024 waren es 19.769.237 Mitglieder. Also wenn Sie das mal überschlagen, an die 8 Millionen in diesem Zeitraum zurückgegangen, bewegt sich auf 23,7% der Bevölkerung. In der evangelischen Kirche liegen die Zahlen ähnlich. Die beiden Großkirchen zusammen liegen mittlerweile in Deutschland bei 45%. Und der Anteil der sogenannten Konfessionslosen beträgt 47%. Das sind zunächst einmal Zahlen. Und wenn man dann eben noch im Einzelnen auf Kirchenaustritte kommt, auf Gottesdienstzahlen, auf Getaufen, Priester, man muss überall eben mit abnehmenden Zahlen rechnen. Aber abgesehen von diesen Zahlen, was steckt dahinter? Und da finde ich sehr aufschlussreich, doch mal sich genauer die Untersuchungen anzuschauen, die eben zu dieser Entwicklung gemacht worden sind. Die evangelische Kirche hat regelmäßig dazu Untersuchungen durchgeführt und die sechste Untersuchung ist 2022 durchgeführt worden, diesmal unter Beteiligung der katholischen Kirche. Und dieser Untersuchung entnehme ich nun doch einige Beschreibungen, einige Tatsachen, die ich also doch für wert halte, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt. Da wird nämlich der Blick geweitet auf die Gesamtlage etwa im Verhältnis von Kirchenbevölkerung und Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt. Also wie vermerkt ist der Anteil der Konfessionslosen bei 47%, geht also deutlich auf die 50%-Marke zu und ist im weiteren Steigen begriffen. Und es zeichnet sich nicht ab, dass sich hier irgendwann etwas ändern wird. Die neueste Schätzung, die ich vorige Tage gehört habe, von einem Mitarbeiter in der EKD in Hannover, Evangelische Kirche in Deutschland, der geht davon aus, dass in 2050 noch 10% der deutschen Bevölkerung zur katholischen Kirche und 10% der Bevölkerung zur evangelischen Kirche gehören werden. Dann, man hat immer wieder gesagt, ja, gut, die Kirche, die erlebt eben ihre Erosion, aber die Leute werden deswegen ja nicht also religionslos oder ungläubig oder was auch immer. Was festzustellen ist in diesen Untersuchungen, heißt ganz deutlich, dass eben der Ausbruch aus der Kirche, der Rückzug aus der Kirche, eben nicht durch die Ausbildung von individualisierten Formen von Religiosität kompensiert wird. Lässt sich jedenfalls massenstatistisch nicht beobachten. Vielmehr lebt die Bevölkerung, die Mehrheit der Bevölkerung, ihr Leben inzwischen ganz selbstverständlich ohne religiöse Bezüge. Davon ist insbesondere die heranwachsende Generation betroffen. Sie erlebt in ihrem Umfeld überhaupt nicht mehr, dass eben Religion darin vorkommt und eine Rolle spielt. Detlef Pollack, einer der renommierten Religionssoziologen Deutschland, hat in einem Spiegel-Interview mal die Situation wie folgt beschrieben. Ja, schreibt er, die moderne Gesellschaft macht einfach viele säkulare Angebote, die die Menschen ansprechen, Angebote zur Selbstverwirklichung und Sinnstiftung. Die Kirchen haben also enorme Konkurrenz. Dazu kommt, dass viele moderne Menschen keine Weltbilder mehr brauchen, die scheinbar alles erklären, wo wir herkommen, wo wir hingehen, was der Sinn des Lebens ist. Solche geschlossenen Weltbilder stoßen auf große Skepsis. Und es gibt dann natürlich auch noch die modernen Individualisierungsansprüche. Menschen lassen sich nicht gern von oben herab etwas sagen. Wenn man sich selbst anguckt und in die eigene Umgebung guckt, ist das einem nicht so fremd, was hier festgestellt wird. dem scheint im Widerspruch zu stecken. Und mit diesem Befund bin ich also auch noch nicht ganz klar gekommen, dass ein erheblicher Anteil von der Bevölkerung sagt, dass sich eben wertgeschätzt wird, dass die Kirchen etwas zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten. Also insofern erfährt die Kirche durchaus noch Wahrnehmung und Wertschätzung, aber ich lasse das einfach mal so dahingestellt, weil ich diese Beobachtung meinerseits, ohne die Daten, die abgefragt worden sind, zu kennen, nicht deuten kann. Aber so viel scheint für mich festzustehen. Angesichts des vorherrschend gewonnenen mentalen Mainstreams hierzulande ist nicht zu erwarten, dass dieser Mainstream durch irgendwelche innerkirchlichen Reformen in Richtung einer größeren Zustimmung zu Religion, Glaube und Kirche verändert werden könnte. Es sind weniger eben Ärger über kirchliche Vorgänge oder gar ausgesprochen antikirchliche Einstellungen oder auch heftige Glaubenszweifel, die dazu veranlassen, ohne Rückgriff auf Religion das Leben zu führen, sondern schlicht und einfach Interesselosigkeit und Gleichgültigkeit diesem ganzen Bereich gegenüber. Und wenn mittlerweile doch wieder gesagt wird, Religion ist wieder im Kommen, dann bitteschön muss aber auch gefragt werden, welche Religion ist im Kommen. Das ist auch nicht ausgemacht. Also wir wissen ja alle, dass Religion ein höchst ambivalentes Phänomen ist. Nun ist die Meinung auch sehr verbreitet innerhalb der innerkirchlichen Diskussion auf evangelischer und als katholischer Seite. Denen fehlt doch etwas, wenn sich Leute nicht als religiös erklären. Warum ist denen Glaube an einen Gott für ihr Leben langlos? Ich glaube, es gibt gar nicht dieses Bewusstsein, dass etwas fehlt. Jedenfalls nicht bei den Konfessionslosen. Der Utrechter Pastoraltheologe Jan Lohfeld hat ja kürzlich noch mal sozusagen einen Bestseller geschrieben, Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Und hat damit eine breite und teilweise kontrovers geführte Debatte ausgelöst. Lohfeld legt differenziert die Befunde zur hierzulande verbreiteten religiösen Indifferenz in ihren vier verschiedensten Facetten dar. Und er möchte dann erkunden, wie die katholische Kirche darauf reagieren könnte. Durch Optimierungsstrategien, so meint er, ist überhaupt kein Terrain wiederzugewinnen. Das ist kurzsichtig. Erforderlich sei die Bereitschaft zu einer grundlegenden Transformation, Veränderung des pastoralen Denkens und Handelns, die auch bei der Revision von liebgewonnenen Denk- und Handlungsstrategien anzusetzen hat. Aber Lohfeld sagt auch, erfolgsgarantierende Rezepte gibt es nicht. Man kann nur tastend suchen, was möglich ist. Auf jeden Fall sei eine gehörige Portion Demut aufzubringen, nämlich weg von der Vorstellung, dass ausgerechnet die Christen und Christinnen die besseren Menschen seien und die anderen dazu mit Nachdruck bekehrt werden müssten. Es sei anzuerkennen, dass Menschen ohne Gottesverhältnis in der Tat als Menschen glücklich leben können und dass sie dabei ein hohes ethisches Bewusstsein an den Tag legen. Nicht unbedingt alle, aber wer behauptet das denn von den Christen und Christinnen? Und das schließt nicht aus, dass Christinnen ihrerseits den anderen durchaus zu verstehen geben, was für sie zutiefst relevant ist, worin sie den Sinn ihres Lebens gefunden haben und zu praktizieren. Nur ein frei verantworteter und authentisch gelebter Glaube vermag in einer weithin säkularisierten Gesellschaft glaubwürdig Zeugnis zu geben. Und das hätten die Kirchen zu fördern. Und in dem Zusammenhang finde ich auch ganz interessant die Gedanken von dem Erfurter Philosophen und Theologen Eberhard Tiefensee, ähnlich wie eben der Prager Soziologe und Priester Thomas Hallig. Beide plädieren und werben für eine Ökumene dritter Art. Die Ökumene erster Art ist sozusagen die Ökumene zwischen den christlichen Konfessionen. Die Ökumene zweiter Art ist die Ökumene zwischen den Weltreligionen. Und die Ökumene dritter Art ist die Ökumene zwischen den eben nicht so festzumachen Glaubenden und eben den Religionen. Vielleicht eine ganz kurze Bemerkung, nicht, zum Begriff der Konfessionslosen. Der ist natürlich auch problematisch. Die Konfessionslosen wissen gar nicht das, was bei ihnen lose ist. Ich finde das sehr schön mal von Tiefensee, dem Erfurter Theologen, eben auf den Punkt gebracht. Er fragt am Bahnhof, sind Sie religiös? Am Erfurter Bahnhof. Nö, ich bin normal. Also Ökumene dritter Art, in dieser heißt das eben das Gespräch mit den Nichtgläubigen auf Augenhöhe geführt wird und kooperiert wird. Tiefensee spricht hier von einem Wechsel von einem Defizitmodell, so nach dem Muster, denen fehlt ja was, zu einem Alternativmodell. Die sind anders. Und das eben mit ins Gespräch zu nehmen, hält er für ausgesprochen fruchtbar für beide Seiten. Auf dem Erfurter Katholikentag hat er das in einem Referat mal kurz wie folgt ausgeführt. Bemühen wir uns doch um Anerkennung der Andersheit der anderen. Ihr seid eben anders, zuweilen fremd, unverständlich für uns. Ich trete in den Austausch, um euch kennenzulernen. Wie kann man denn so leben und denken? Ich halte es aus, wenn es keinen Konsens gibt. Ich versuche nicht nur tolerant zu sein, weil das mindestens was wäre, sondern ich liebe vielleicht sogar die Differenzen und Andersheiten, weil zwischen meiner und deiner Wahrheit die Wahrheit erscheint, die immer größer ist als das, was ich denke und lebe und als das, was du denkst und lebst. Soweit eben gewissermaßen das Motto einer Ökumene dritter Art. In einem solchen Miteinander lässt sich dann auch erkennen, dass Glauben und Unglauben nicht völlig getrennt voneinander existieren, sondern im Glauben auch immer ein Unglaube innewohnt, wie ähnlich dem Unglauben ein Glaube innewohnt. Eine solche verstärkte, die eingefahrenen Grenzen entschlossen überschreitende ökumenische Zusammenarbeit in diesem angeführten dreifachen Sinn wäre angesichts der in vielerlei Hinsicht desolaten Weltlage ein glaubwürdiges Zeugnis auch dafür, dass es universale Geschwisterlichkeit möglich ist. Und da haben die Kirchen, nicht zuletzt die Kirchen und die anderen Religionen, möchte ich mal so behaupten, eine Bringschuld. Vielleicht noch eine ganz kurze Bemerkung mit dem Religionsbegriff, mit dem hier operiert wird in den Umfragen. Da habe ich auch meine Rückfragen an diesen Religionsbegriff, weil der sich in den sozialwissenschaftlichen Untersuchungen immer an bestimmten ausgesprochenen Frömmigkeitsformen orientiert. Also Gebet, Gottesdienstbesuch, Bibellesen und so weiter. Das sind so die Fragen, nach deren Häufigkeit dann gern gefragt wird und dann abgeschätzt wird, wie fromm oder wie religiös sind denn die Leute. Ich denke, man muss aber mit berücksichtigen, dass dabei in Gefahr gerät und auch Tatsache ist, dass der ganze Bereich des sozialen Engagements ausfällt, des politischen oder des karitativen Engagements. Und hier ist mir eben für einen, zumindest aus christlicher Sicht, ein umfassender Religionsbegriff, wie ihn Bonhoeffer einmal klassisch formuliert hat, ganz wichtig. Beten und Tun des Gerechten unter den Menschen ist das, was den christlichen Glauben ausmacht. Beides, Spiritualität und Engagement, Mystik und Politik oder wie man das auch immer nennen will, gehören zusammen. Aber ich muss auch eingestehen, dass auch in der Kirche das Bewusstsein nicht unbedingt vorhanden ist. Das merkt man immer, wenn gefragt wird, was ist das eigentlich in der Kirche? Denn danach wird dann ja sortiert, ne? Und wenn dann noch also so Wirtschaftsunternehmen aufgefordert werden, die Kirche zu beraten, die fragen dann eben auch nach, was ist denn das Eigentliche? Und dann rangiert eben ganz oben immer die Messe, die Eucharistiefeier und die Verkündigung, aber Diakonie und Caritas gehört auch dazu. Und ich meine, da ist also, denke ich, wirklich ernst zu nehmen, theologisch gesprochen, die Einheit von Gottes Liebe und Menschenliebe oder von den kirchlichen Funktionen her gesprochen, die Einheit von Gottesdienst, von Verkündigung und von Nächstenliebe. Ja, soweit vielleicht einfach mein Blick auf die Kirche, auf die Landschaft in Deutschland. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wie hat sich die kirchliche und die religiöse Landschaft verändert? Jetzt nochmal vielleicht ein Blick, wie wird versucht, diese Krise zu überwinden? Was zeichnet sich da ab? Ich verspreche Ihnen, ich kann Ihnen auch kein Rezept am Schluss liefern. Ich beobachte zunächst einmal nur, was passiert denn? Auf der einen Seite passiert, dass in allen Diözesen ja seit Jahren, kann man jetzt schon sagen, und immer wieder neu und immer wieder anders und immer wieder noch massiver an der Änderung der pastoralen Strukturen gearbeitet wird. Man möchte so wenigstens in den Griff bekommen, die Zahlen der Gläubigen werden weniger, die Zahlen der Priester werden weniger und die Zahlen der finanziellen Mittel werden weniger. Wir müssen sparen und wir müssen auf diese Minderung Rücksicht nehmen. Welche Folgen das hat? Es erscheint, soweit ich das zum Beispiel in meiner Diözese Münster beobachte, so die Laufzeiten der Pastoralpläne sind sehr kurz. Nach 5 Jahren spätestens muss wieder ein neuer auf den Tisch. Und was nicht passiert, ich habe noch nicht erlebt, dass irgendein Pastoralplan evaluiert worden ist. Was ist denn eigentlich gelaufen? Und nach meinen Beobachtungen kann ich nur sagen, wenn sich die Kirche aus der Nähe zurückzieht, dann hat sie schon verloren. Ein zweiter Beobachtung, es gibt das Gespräch vor allem an die Pastoraltätigen, ihr Handeln zu professionalisieren. Und da wird gern so auf Mittel von Organisationsentwicklung und so weiter zurückgegriffen, was ja nicht falsch, völlig falsch ist. Die Frage ist nur, wo ist da die Grenze? Und ich denke, was wir eben nicht zulassen können, ist, dass wir eine kapitalismuskonforme Kirche auf diese Art und Weise entstehen lassen. Ein Herbert Böttcher hat dazu meines Erachtens ein ganz, ganz wichtiges Buch geschrieben. Noch eine andere Strategie ist der Slogan, wir müssen alle frömmer werden. Es geht ja zurück eben auf die berühmte Rede, berüchtigte Rede von Papst Benedikt im 16. in Freiburg 2011, wo er ja die Gefahr einer Verweltlichung der Kirche eben aufgerissen hat und zur Entweltlichung aufgerufen hat. Und es gibt eben viele innerkirchliche Gruppierungen, die in diesem Sinne für eine radikale spirituelle Erneuerung der Kirche plädieren, gegen eine Reform eben der Strukturen. Sie meinen, dass von dieser radikalen spirituellen Erneuerung eben Kirche wieder in Bewegung kommt. Beispiele dafür sind das Missionmanifest, was so um Augsburg herum anzusiedeln ist, oder die Initiative Neuer Anfang, die in diesem Jahr in Erscheinung getreten ist, wo eben auch die Kölner Hochschule von Kardinal Wölki eine große Rolle spielt. Ich möchte hier nur in Erinnerung rufen, was in dem neuen Text von Papst Leo drin steht, die Lexite. Er sagt eben, es ist stets zu bedenken, dass das Anliegen des Evangeliums nicht bloß in einer individuellen und innigen Beziehung zum Herrn besteht. Das Anliegen ist umfassender, es ist das Reich Gottes. Es geht darum, Gott zu lieben, der in der Welt herrscht. In dem Maß, in dem er unter uns herrschen kann, wird das Gesellschaftsleben für alle ein Raum der Geschwisterlichkeit, der Gerechtigkeit, des Friedens und der Würde. Ich glaube, damit hat er den richtigen Ton getroffen. Und schließlich und endlich dezidiert vorvatikanisch ausgerichtet ist eine Bewegung, die ich einfach mal mit der Bezeichnung Rechtskatholizismus zusammenfasse. Nicht? Sie setzt sich ja ein, wie überhaupt die rechte Bewegung, für die Abschaffung der liberalen, gewaltenteiligen, rechts- und sozialstaatlichen Demokratie und stattdessen für die Schaffung eines autoritär regierten Staates mit entsprechenden autoritären Strukturen in der gesamten Gesellschaft. Und in diesem Sinne wird eben versucht, eben auch die Kirche dafür einzuspannen. Und zwar ganz heftig, auch in Deutschland. Und wir beobachten das ja insbesondere in den USA derzeit, wo ja so etwas wie Neointegralismus eine hohe Blüte sogar erfährt, unterstützt mit ungeheuren vielen finanziellen Mitteln, die dahinter stecken. Ist einfach unglaublich, was da ist. Und da geht es ja darum, eine Erneuerung und Heilung der Nation dadurch zu erreichen, dass Katholiken, also männliche Wesen, so zahlreich wie möglich an führende Positionen gelangen und dafür unter Einsatz von brutalen Menschenrechtsverletzungen in Kauf nehmenden Maßnahmen dafür gesorgt wird, dass die weiße und mehrheitlich christliche Bevölkerung wieder die Mehrheit bildet. Das ist kein Hirngespinst, was ich jetzt hier zeichne, sondern es wird schon mit ganz, ganz großer Sorge eben auf diese Bewegung geschaut. Und ich glaube, dass auch der jetzige Papst, der ja nun sein Ursprungsland in den USA hat, mit Sorge auf diese Entwicklung schaut. Ja, meines Erachtens kommen wir überhaupt nicht weiter oder nur weiter durch einen Rückblick, eine Rückbesinnung auf die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, gemäß der die Kirche mitten in der Welt verortet ist und dabei nicht nur von der Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, berührt ist und sich darum kümmert, sondern diese Freude und Hoffnung und so weiter ihr selbst zu eigen sind. Jeglicher Form von Integralismus hat das Konzil eine Absage erteilt. Die damit bekundete universale Solidarität der Gläubigen und der Kirchen mit der Menschheit wird allerdings erst in dem Maße glaubwürdig, wie diese Solidarität auch praktisch erfahrbar wird, praktisch zum Zuge kommt. Die Vertrauensverlust der Kirche gegenüber hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass die Menschen von dem Wärmestrom, Theodor Adorno hat das mal so genannt, von dem Wärmestrom des christlichen Glaubens zu wenig spüren und in der Kirche wahrnehmen. Eine Kirche, die hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt ist. Ich will damit nicht bestreiten, dass aus den Reihen der Gläubigen heraus viel Gutes getan wird und dass ohne die Not und das Leid in der Welt noch größer wären. Und an vorderster Front stand dabei, um ein Beispiel zu nennen, Papst Franziskus mit seinem leidenschaftlichen Einsatz für ein Zusammenleben der Menschheit in Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit. Und diese für die Kirche konstitutive, wirklich konstitutive, grundlegende Beziehung zur Welt zeitigt Folgen auch für die innerkirchlichen Reformbemühungen. Johann Baptist Metz hat das mal so formuliert und auf den Punkt gebracht. Eine Kirchenreform, die nicht über die Grenzen der Kirchen hinausblickt, um der Welt ins Gesicht zu sehen, ist keine. Entscheidendes Kriterium für die Kirchenreform ist, ob sie dazu beiträgt, die der Kirche aufgetragene Botschaft vom Reich Gottes als Verheißung einer Transformation der ganzen Welt zu einem Zusammenleben in der Art und Weise, wie Gott sie mit seiner Schöpfung gemeint hat, dass das eben authentisch bezeugt wird. Kriterium für eine ihrer Sendung gerecht werdende Reform der Kirche ist somit, ob damit im jeweiligen Hier und Heute besser ihr Ziel verfolgt werden kann, nicht nur Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott, hier zitiere ich die Kirchenkonstitution, sondern eben auch für die Einheit der Menschenfamilie hat. Jede Reform ist also daraufhin zu prüfen, ob und wie sie auch Auswirkungen darauf hat, die Einheit der Menschheitsfamilie zu fördern. Und Ein bemerkenswertes Dokument in diese Richtung ist für mich immer noch das Synodendokument unserer Hoffnung, das ja nun dieses Jahr auch sein 50-jähriges Jubiläum begeht. Und hier wird als konstitutiv für den christlichen Glauben der Einsatz der Kirche und ihrer Angehörigen für Versöhnung, Frieden und Gerechtigkeit sowie für eine lebenswürdige Zukunft der Menschheit, kurz für eine Praxis universaler Solidarität, angegeben. Und daraus ergeben sich Konsequenzen für die Kirche, sowohl mit Blick auf ihre innere Ausgestaltung als auch für ihre Beziehung nach außen. Es ist, wie Papst Franziskus es eingeschärft hat, der Gang an die Ränder, an die materiellen und existenziellen Ränder menschlicher Existenz, der bestimmt, wie die Verfassung im Inneren zu gestalten ist. Und das erfordert die Bereitschaft zu einem klaren Bruch mit dem in der nachkonstantinischen Ära zum Mainstream gewordenen imperialen Christentum. Ich habe vor einiger Zeit ein neues Buch des spanischen Theologen, der dort in Spanien sehr bekannt ist, Juan José Tamayo, gelesen. Dieses Buch hat den Titel auf Portugiesisch Christianismo Radical, also radikales Christentum. Und in diesem Buch entwickelt er im Rückgriff auf die egalitären Traditionen in den biblischen Wurzeln. Das ist ganz wichtig. In der biblischen Tradition findet man egalitäre Wurzeln. Ganz klassisch im Galater 3 ausgedrückt, es gibt nicht mehr Juden und Heiden und Herren und Sklaven und männlich und weiblich. Nicht? Das ist sozusagen der Höhepunkt des Egalitären, sondern alle sind eins in Jesus Christus. Also mit Rückgriff auf diese Wurzeln und eben mit Blick auf die aktuelle Weltlage hat er versucht, so ein Profil eines radikalen Christentums zu verzeichnen. Und ich habe mal in Spiegelstrichen wiedergegeben, was er damit meint im Einzelnen. Sie finden das auf dem Blatt wiedergegeben. Das sind jetzt nicht nur für ihn blanke Forderungen, sondern er leitet sie also sehr, sehr bewusst aus der biblischen Tradition her ab und aus der Wirkungsgeschichte und aus der heute sich abspielenden Praxis. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Buch eben auch ins Deutsche übertragen wird. Es gibt parallel dazu ja noch das andere Buch, was auch in eine ähnliche Richtung geht, das Buch von Jürgen Mahnemann, Revolutionäres Christentum. Das sind für mich grundlegende Orientierungen für die fällige Transformation, wo wir eben stehen. Und das lässt allerdings eben auch bewusst werden, welche Brisanz dem christlichen Glauben innewohnt. Der christliche Glauben ist eben auch ein Störenfried in gesellschaftlichen Bereichen. Und nicht eben nur das Affirmative, das Legitimierende, was insbesondere eben nach dem konstantinischen Zeitalter in die Kirche sehr stark eingekehrt ist, sondern das Widerständige, das eben darauf achtet, wie ist es denn mit der Welt bestellt? Können denn alle Menschen so leben, wie Gott es mit seiner Schöpfung vorgesehen hat? Und das setzt eben doch also tiefgreifende Konversionen, tiefgreifende Umkehr im Denken und Handeln voraus. Karl Gabriel, Religionssoziologe und Sozialethiker, hat das Dilemma, in dem sich die katholische Kirche hierzulande befindet, mal wie folgt ausgemacht. Ich zitiere ihn: Die gegenwärtige Krise der katholischen Kirche, so meine These, hat ihr Zentrum in der angestauten Spannung zwischen vorsichtigen dogmatischen Öffnungen des Konzils hin zu den Bedingungen moderner religiöser Existenz einerseits und Strukturen und Handlungsvollzügen einer zentralisierten Kirche, Priesterkirche andererseits. Und das ist ein performativer Widerspruch, der sich hier abläuft. Es komme deshalb darauf an, ob die institutionelle Kirche bereit und in der Lage ist, ihren Friede zu machen mit einer kulturellen Entwicklung, in die der Bedeutung der Person und ihrer Freiheit im Zentrum steht. Voraussetzung dafür ist, dass die Kirche sich ihrerseits eben auf das moderne, auf seine Freiheit sich berufene Selbstverständnis des Menschen einstimmt und sich als Institution der kritischen Freiheit des Glaubens, so hat es Metz mal genannt, gestaltet. Oder als Kirche der Freiheit, wie es Magnus Stried in einem Buch tituliert hat. Das scheint jeder institutionellen Logik zu widersprechen, weil die Berufung auf Freiheit, vor allem auf kritische Freiheit, natürlich institutionelle Logik überschreitet. Aber genau das macht die Freiheit des Glaubens aus, dass sie sich eben nicht in Grenzen einfangen lässt, sondern universal ausgerichtet ist. Das Volk Gottes ist laut der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium umfassender als die Kirche und auch umfassender als die Religion. Alle Menschen sind von Gott geliebte Menschen, Geschöpfe. Die Sendung der Kirche besteht darin, dieses in Tat und Wort zu bezeugen, und zwar ohne jeglichen Druck und Zwang auf Menschen auszuüben. Mit diesem kommunikativ-solidarischen Freiheitsverständnis steht die Kirche auch quer zu jeder Art von einem heute weithin verbreiteten Freiheitsverständnis, das libertär eben auf nur die eigene Freiheit, auf die Freiheit des eigenen Gewinns setzt. Ja, ich habe da nochmal rückgeblickt auf die Apostelgeschichte. Da wird ja interessanterweise das neue Phänomen der christlichen Gemeinden als Weg, als neuer Weg bezeichnet. Und ich habe sofort assoziiert Weg, Bewegung. Also ist der Kirche sozusagen in ihre Gene beschrieben, Bewegung zu sein. Und von daher kann eigentlich die Kirche nur dankbar sein, wenn es in ihr wenigstens Bewegung gibt, die sie vorantreibt. Und in diesem Sinne möchte ich nur noch mit einem kurzen Zitat aus der Bibel schließen. Ich lasse, was ich dazwischen geschrieben habe, mal weg. Das ist für mich eines der ganz, ganz wichtigen Zitate. Das lautet: Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Aus der Bergpredigt Matthäus 6,33. An die Adresse der Kirche gerichtet heißt, dass sie vorrangig für die Auferbauung des Reiches Gottes Sorge zu tragen hat und dafür sich einzusetzen hat, statt sich mit der Beschäftigung mit innerkirchlichen Problemen in Beschlag nehmen zu lassen. Was ist denn im Vergleich dazu Probleme wie die Rolle der Frau in der Kirche, Probleme der Umgang der Menschen mit anderer sexueller Orientierung und von als irregulär eingestuften Lebenssituationen oder das Beharren auf dem Letztentscheidungsrecht der Amtsträger? Was ist das im Vergleich zu dem, worauf es ankommt, Sorge zu tragen für die Auferbauung des Reiches Gottes? Steckt da nicht allzu viel Kleinglauben hinter? Ja, ich danke Ihnen.